Ihr Lieben, wir schließen heute unsere Predigtreihe über geistliche Reife und emotionale Gesundheit ab. Die 7 Themen, die wir miteinander besprochen haben, waren nicht leicht. Sie haben wunde Punkte bei uns berührt, es gab manchmal auch Tränen. Dabei war nicht jedes Thema für jeden von uns gleich wichtig. Während die eine noch ihre Verluste beweint, steht der andere vor der Mauer seines Lebens. Ein Dritter hat sich schon überwunden und lernt gerade ganz neu, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Und ein Vierter erlebt bereits den Herzschlag der Ewigkeit, weil er mit sich selbst und Gott im Reinen ist. Aber egal, wo du stehst, es ist gut, dass du dich überhaupt mit deinem Gott auf den Weg gemacht hast, geistlich zu reifen. Und damit das so bleibt, möchte ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich möchte mit uns zusammen eine Lebensregel entwickeln. Das sind Worte, Gedanken, Bibelverse, die uns helfen, unseren Weg zur geistlichen Reife weiterzugehen. Nun sind wir Deutschen ja Weltmeister, wenn es darum geht, Regeln aufzustellen. Egal ob Straßenverkehr, Handel oder was auch immer, alles wird in unserem Land ganz genau geregelt. Auf der anderen Seite beobachte ich aber, dass wir meinen, beim Glauben keine Regeln zu brauchen. Niemand lässt sich da gerne reinreden. Der Glaube soll reine Privatsache sein. Daher liebe ich das griechische Wort für Regel. Es hat nämlich eine zweite Bedeutung. Trellis steht zunächst einmal einfach für ein Gestell für Weinreben, an dem sie hochranken können, damit sie mehr Licht bekommen und mehr Frucht bringen. Eine Lebensregel ist also zunächst einmal ein Konstrukt, das uns hilft, mit Jesus verbunden zu bleiben und uns nach ihm auszustrecken. Sie ist so eine Art Checkliste für unser Leben, damit wir auf unseren Gott ausgerichtet bleiben und geistlich reifen. Die Pfarrerin Astrid Eichler hat zum Beispiel 2 Fragen zum Kompass für ihr Leben erklärt. Sie lauten: Was ist der Liebe Gottes angemessen? Und was dient dem Leben? Das ist ihre Lebensregel. Alles muss sich daran messen lassen, was in ihrem Leben passiert, welche Anfragen an sie gestellt werden. Oder nehmen wir den Geigenbaumeister Martin Schleske. Einige haben sein Buch Den Klang ja gelesen. Er stellt in diesem Buch 10 Lebensregeln vor, die er für sein Leben gefasst hat. Die ersten 3 lauten: Lass dich führen. Gib Acht, dass dein Leben in der Anbetung bleibt. Und drittens, lass los, was du mit Druck erreichen willst, denn nur die selbstsüchtigen Dinge kannst du erzwingen, die wesentlichen Dinge sollst du empfangen. Nun wissen leider immer weniger Christen, wie sie ihren Glauben in einer Multioptionsgesellschaft auf Kurs halten sollen. Sie meinen, sie könnten den Glauben auf Autopilot stellen. Es wird schon irgendwie werden, aber es funktioniert nicht. Unsere vollgestopften Terminkalender, endlose To-Do-Listen, anstrengende Jobs, Familien, Beziehungen und eine riesige Informationsflut ersticken unseren Glauben. Darum ermutige ich dich dazu, eine Lebensregel für dich aufzustellen. Eine Lebensregel finden, erstens, damit dein Leben auf Kurs bleibt. Wir leben in einem Wirbelsturm unterschiedlichster Herausforderungen und Anforderungen. Die Welt um uns herum wird immer komplexer und anspruchsvoller und auch gottloser. Wo finden wir überhaupt noch Halt für unser Leben? Ich las einen Bericht, wie die Farmer im Norden Amerikas sich auf einen nahenden Schneesturm vorbereiten. Sie spannen zwischen der Haustür und der Scheune ein Seil für den Fall, dass sie während des Sturms mal das Haus verlassen müssen. Denn nicht wenige Farmer sind schon erfroren, weil sie den Rückweg zur rettenden Haustür nicht mehr gefunden haben, obwohl sie nur ein paar Meter aus dem Haus gegangen waren. Mitten in einem Schneesturm sieht man tatsächlich die Hand vor Augen nicht. Das Seil aber rettet das Leben. Die Wirbelstürme bei uns beginnen, denke ich, da, wo wir zu vielen Dingen in unserem Leben Ja gesagt haben. Wir sind inzwischen manchmal mit 3 Dingen gleichzeitig beschäftigt und wir haben darüber unser inneres Gleichgewicht verloren. Wir stehen ständig unter Strom, Wir leben unter einem enormen Druck. Unser Leben ist total komplex und anspruchsvoll geworden. Und darüber haben wir zum Teil auch unsere Spiritualität, unser geistliches Leben verloren. Bei manchen gleicht ihr Leben sogar inzwischen einer Sucht. Nicht nach Alkohol oder Drogen, aber einer Sucht nach Aufgaben, nach Beschäftigtsein. Und auch darüber ist ein Stück ihres Glaubens verloren gegangen. Ich hoffe, ihr merkt, wir brauchen auch solch ein Seil wie die Farmer in Amerika. Ein Seil, das uns immer wieder den Rückweg zu unserem Gott zeigt. Und die Lebensregel, die möchte genau solch ein Seil für uns sein. Sie hilft, dass wir immer wieder zum Wesentlichen zurückfinden. Sie ist das Seil, das uns hilft, im Entscheidungsdschungel zu überleben. Christoph Schalk, der Coach-Trainer unseres Bundes, erzählt aus seinem Leben, dass er vor ein paar Jahren das Angebot bekam, Redaktionsleiter eines großen deutschen Verlages zu werden. Er fühlte sich total geschmeichelt und wollte sofort zusagen, doch dann hielt er sich seine Lebensregel vor Augen und daraus ergaben sich ein paar Fragen. Ehrt diese neue Aufgabe eigentlich Gott? Schützt sie meine Ehe und Familie? Kann ich dort meinen Werten und Prinzipien treu bleiben? Entspricht das überhaupt meinen Gaben und Fähigkeiten, wenn ich das tue dort? Schnell wurde Christoph Schall klar, dass die neue Aufgabe doch nicht das Richtige für ihn war, und er sagte ab. Die Lebensregel grenzt also unser breites Interesse an vielen, vielen Dingen ein. Sie ist ein Wegweiser, der uns hilft, auf den Spuren von Jesus zu gehen. So behütet sie unser Herz, wie es in Sprüche 4, Vers 23 uns empfohlen wird. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz. Wir sind sehr viel damit beschäftigt, Ordnung in unserem Leben zu halten. Wir räumen unsere Wohnung auf, wir pflegen unsere Terminkalender. Aber was ist, wenn das Chaos unseres Lebens von der Unordnung in unserem Herzen herrührt? Ich frage dich das nochmal. Was ist, wenn das Chaos in deinem Leben von der Unordnung in deinem Herzen herkommt? König Salomo scheint diesen Zusammenhang irgendwann in seinem Leben erkannt zu haben. Daher hat er viele Lebensregeln in den Sprüchen gesammelt und an seine Kinder weitergegeben. Ich staune dabei über die Spannbreite der Themen, die mit diesen Lebensregeln abgedeckt werden. Da wird der junge Mann vor den sinnlichen Verführungskünsten erotischer Frauen gewarnt. Dem Heranwachsenden wird eingeschärft, dass Weisheit nichts mit dem IQ zu tun hat, sondern mit Charakter, mit Lernbereitschaft und mit Integrität. Er wird ermutigt, auf seine Worte besser zu achten und sich nicht von seiner Wut zu unbedachten Äußerungen hinreißen zu lassen. Und es wird ihm nahegelegt, sich gute Freunde zu suchen. Das ist so wichtig. Es geht in den Sprüchen auch um Themen wie Gesundheit, Arbeit, Umgang mit Geld und Ehe und immer wieder um Verlässlichkeit, um Güte und Großzügigkeit. Doch über allem steht die wichtigste Lebensregel. Sie lautet in Sprüche 9, Vers 10, dem Herrn gehorchen. Das ist der Anfang aller Lebensklugheit. Ihn, den Heiligen, kennen, das ist Einsicht. Für mich ist dieser Vers aus Sprüche 9, Vers 10 die Königin aller Lebensregeln. Und Salomo war überzeugt, dass der Lebensweg gelingt, wenn sich ein Mensch an diese Lebensregeln hält. Wenn er ihr folgt, findet er Glück, Segen und Weisheit. Der Prophet Daniel ist einer von vielen, die sich daran gehalten haben. Er machte es sich früh zur Gewohnheit, dreimal am Tag zu beten und Zeit mit seinem Gott zu verbringen. Egal, was gerade auf seiner To-Do-Liste stand, Daniel ließ sich auf den Boden fallen und richtete seinen Blick auf Gott. Egal, was die anderen dazu sagten oder was für seine Karriere das bedeutete, Daniel blieb bei seiner Regel und besprach seinen Alltag mit seinem Gott. Daniel lebte nämlich in einem gottlosen Land. Aber er hatte einen Plan gefasst, wie er unter all den gottlosen Leuten seinen Glauben bewahren wollte. Und darum betete er dreimal täglich. Außerdem hatte er sich auch fest vorgenommen, nichts zu tun, was Gott nicht gut heißt. So verweigerte er sogar die unreinen Speisen im Königspalast an der Tafel des Königs zu essen. Und er wurde dafür von Gott belohnt. Daniel wurde weder von den Löwen in der Grube noch von den Löwen an seinem Arbeitsplatz gefressen. Im Gegenteil, seine weise Lebensregel sprach sich herum und der König ernannte ihn zu seinem wichtigsten Minister. Eine gute Lebensregel ist also ein bewusst gewählter, gezielter Plan, wie wir bei allem, was wir tun, auf Gott ausgerichtet bleiben. Die Lebensregel bietet uns ein gutes Fundament, damit wir in der Gegenwart Gottes bleiben und ihn in allem lieben. Die Lebensregel gibt uns ein Gerüst, das uns hilft, uns immer wieder daran zu erinnern, wer die Quelle in unserem Leben ist. Und die Lebensregel ist auch wie ein Segel, mit dessen Hilfe wir den Wind des Heiligen Geistes einfangen können, um in der Kraft Gottes zu leben. Wenn das alles so ist, dann müssten sich doch auch bei Jesus und seinen Jüngern solche Lebensregeln finden lassen. Darum zweitens, eine Lebensregel finden, um Jesus und den Jüngern ähnlich zu werden. Zunächst einmal fällt dabei auf, dass sich Jesus tatsächlich einige Dinge zu einer guten Gewohnheit machte. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. So verpasste Jesus keinen einzigen Gottesdienst. Jesus hatte es sich zudem angewöhnt, morgens vor Tagesanbruch auf einen Hügel zu steigen, um zu beten. Und auch sein Spaziergang auf den Ölberg war eine gute Gewohnheit. Sogar die meisten Reden von Jesus bestehen im Grunde aus vielen kurzen Lebensregeln. Es sind eingängige Merksätze, wie zum Beispiel die goldene Regel aus Matthäus 7, Vers 12. Was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Solche Sätze zielen ja förmlich darauf, zu unserer Lebensregel zu werden. Zu einer Regel, die wir im Alltag uns immer wieder vor Augen halten und uns daran orientieren. Oder das, was Roland vorhin sagte, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist es gut, sich auch dieses Motto vor Augen zu halten und sich daran zu orientieren. Die ersten Christen haben das jedenfalls verstanden. Schon kurz nach Pfingsten entwickelten sie daher aus all dem, was sie erlebten, ihre eigene Lebensregel. Obwohl ihr christlicher Akku sicher durch die Feuerzunge und das Sprachengebet noch prall gefüllt war, schufen sie sich vier Standbeine für die Zukunft. Lukas berichtet uns darüber in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Schauen wir uns das einmal an. Erstens die Lehre der Apostel. Die Apostel lehrten, was Jesus auf dieser Erde gesagt und getan hatte. Denn die meisten Christen damals waren genauso wie wir ja nicht konkret dabei, als Jesus über diese Erde ging und zum Anfassen da war. Sie haben das nicht erlebt. An der Lehre der Apostel festzuhalten, heißt darum, das Leben von Jesus zu studieren und zu betrachten. Wir sollen gemeinsam in der Bibel forschen und von Jesus lernen. Genau das geschieht, wenn wir sonntags hier zum Gottesdienst uns treffen. Oder wenn wir während der Woche eine Andacht hören. Jesus wird uns lebendig vor Augen gestellt, damit wir an ihm dranbleiben und ihn besser verstehen. Wir brauchen das, denn schon der Apostel Paulus schrieb in Kolosser 3, Vers 16, lasst die gute Nachricht von Jesus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Helft einander, sie immer besser zu verstehen. Darum sind der Gottesdienst und der Kindergottesdienst so wichtig. Hier lernen wir und unsere Kinder Jesus besser kennen. Da gibt es immer wieder Neues für unseren Glauben zu entdecken, was ihn am Leben erhält. Mach also das Bibellesen wieder zu deiner Lebensregel und halte dich daran fest, was der Psalmist uns verspricht. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Zweitens die Gemeinschaft. Die 3000 Leute, die damals getauft wurden, hatten natürlich Gemeinschaft im Gottesdienst. Aber das reichte ihnen nicht. Sie trafen sich deswegen täglich in Hauskreisen. Dort aßen sie miteinander und feierten das Abendmahl. In diesen familiären Kreisen diskutierten sie über die Lehre der Apostel und sie feierten, dass sie von Jesus gerettet wurden und das an jedem Tag. An jedem Tag. Wir schaffen das heute nicht mehr, aufgrund unserer vollen Terminkalender uns jeden Tag zu treffen. Aber fehlt uns damit nicht etwas Entscheidendes? Ist es nicht zu wenig, wenn wir uns tatsächlich nur sonntags treffen? Bei 3.000 und später 10.000 Christen konnte wahre Bruder- und Schwesternschaft nur in solchen Hauskreisen gelebt werden. Nur so konnten die ersten Christen zusammenbleiben. Sonntags allein, das reichte nicht. Und wie ist das bei uns? Bis heute ist christlicher Glaube ein Mannschaftsspiel. Wir brauchen Leute, die links und rechts neben uns stehen, sonst werden wir nicht am Ball bleiben. Darum triff dich doch mit deinen christlichen Freunden auch in der Woche und trainiere. Du kannst das in einem Hauskreis tun oder im Jugendkreis oder im Seniorenkreis oder in ganz ähnlichen Kreisen. Such dir einfach ein paar Freunde, mit denen du beten kannst und Gemeinschaft haben kannst. Oder eine andere Chance ist, gemeinsam vielleicht etwas mehr Gemeinschaft zu haben, wenn du sonntags nach dem Gottesdienst das Kaffeetrinken nutzt. Wenn wir ernst nehmen, was Lukas uns hier von der ersten Gemeinde schreibt, dann ist das Kaffeetrinken genauso unverzichtbar für das Gemeindeleben wie der Gottesdienst. Denn da wird Gemeinschaft gelebt. Wenn wir Freunde in der Gemeinde haben und uns dort wohlfühlen, dann schützt uns diese Gemeinschaft davor, das Feuer des Glaubens zu verlieren. Das ist genauso wie beim Kaminfeuer. Mehrere Holzscheite brennen hell und lange. Ein Einzelner erlischt schnell. Darum nutz heute die Gemeinschaft und lass dich neu davon anstecken. Es lohnt sich. Das dritte Standbein für unseren Glauben ist das Brotbrechen. Die erste Gemeinde hielt ganz viel vom Essen. Gemeinschaft äußerte sich im gemeinsamen Abendessen und auch im gemeinsamen Abendmahl. Und beides verband die Gemeinde miteinander. Auch wir wissen, wie schön es sein kann, miteinander zu essen. Wir fühlen uns geehrt, wenn wir eingeladen werden. Wir sind dankbar, wenn wir mal jemanden zu Besuch bekommen. Warum können wir uns dann so wenig für das Abendmahl begeistern? Da werden wir von Jesus eingeladen. Das ist die Gelegenheit, unsere Freude über Jesus und übereinander zu zeigen. Früher wurde das Abendmahl aufgrund dieser Freude so oft wie möglich gefeiert. Es half den Gemeindegliedern, an Jesus dran zu bleiben, und es war für sie eine wunderbare Möglichkeit, ihre Freude auszudrücken. Und ich glaube, es würde auch uns wieder guttun, hier mehr auf Jesus als auf unser Gefühl zu hören. Jesus sagt uns: Feiert das Abendmahl immer wieder und erinnert euch an mich. Tut das bitte zu meinem Gedächtnis. Ich glaube, Jesus weiß, dass wir das bitter nötig haben, immer wieder ihn am Kreuz uns anzuschauen. Denn dort darfst du dich geliebt wissen. Dort darfst du dich erlöst und gerettet wissen. Dort darfst du dich mit deinem Vater versöhnt wissen. Laut Paulus ist dieses auf Jesus sehen Gottes Lösung für uns, wenn wir uns geistlich schwach fühlen. Darum laden wir in unserer Gemeinde immer wieder ein, das Abendmahl miteinander zu feiern. Wirklich ganz neu auf Jesus sehen. Auch heute bist du dazu herzlich eingeladen. Und das vierte Standbein für unseren Glauben ist das Gebet. Die christliche Gemeinde war schon immer ein Ort, an dem viel gebetet wurde. Die erste Gemeinde kannte zwar noch keine Gebetsstunde, aber sie trafen sich trotzdem täglich im Tempel zum Gebet. Auch in den Häusern wurde viel gebetet. Überall trafen sich ein paar Gemeindeglieder, um für die Gemeinde, für andere oder für sich selbst zu beten. Beten kann ja so vielseitig sein. Wir können Gott danken für das, was er uns Gutes geschenkt hat. Wir dürfen Gott bitten für alles, was wir brauchen. Wir dürfen andere in den Blick nehmen und vor unseren Gott bringen, damit er ihnen hilft. Und nicht zuletzt dürfen wir einfach vor unserem Gott stehen und ihn loben und preisen. Ich glaube, dass dieses Gebet den ersten Christen besonders geholfen hat, an Jesus dran zu bleiben und in der Gemeinde verwurzelt zu sein. Denn hier haben sie geübt, was es bedeutet, füreinander einzustehen. Gemeinsam haben sie im Gebet dafür gekämpft, dass Kranke geheilt wurden. Sie haben im Gebet dafür gekämpft, dass Leidende erlöst wurden und dass die Verlorenen gerettet wurden. Und gemeinsam haben sie im Gebet um Lösungen gerungen, damit Schwierigkeiten ausgeräumt werden konnten. Ja, auch die erste Gemeinde blieb nicht von Problemen verschont. Bei 10.000 Leuten wurden bald einige vergessen. Die klagten, die brachten Unruhe in die Gemeinde. Die soziale Versorgung musste in der Stadt Jerusalem durch die Gemeinde organisiert werden, denn sonst kümmerte sich niemand um die Armen. Es gab sogar Streit in der Urgemeinde. Die Judenchristen hielten sich für bessere Leute als die Christen aus anderen Volksgruppen. Einige Gemeindeglieder wurden ins Gefängnis geworfen. Manche kamen sogar in der Verfolgungszeit um. Da kam es sehr auf das Dranbleiben an. Da half kein Traum von einer heilen und sorglosen Gemeinschaft. Da kam es auf das Wesentliche an, nämlich darauf, dass Gott dich und mich in Jesus verbunden hat. Da kam es auf die Lebensregel an, die sich die erste Gemeinde gestellt hatte. Nämlich durch Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, um Gebet zusammenzubleiben und Jesus im Blick zu behalten. So hielt diese Lebensregel die ersten Christen beisammen. Und so werden auch wir mit Jesus verbunden bleiben, wenn wir uns an die vier Standbeine des Glaubens halten. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das ist für mich wie ein Tisch mit vier Beinen, auf dem Jesus uns die geistliche Speise präsentiert, die wir nötig haben. Was passiert nun, wenn man einen Tisch ein Bein kürzt? Er fängt an zu kippeln. Was passiert, wenn Lehre oder Gemeinschaft oder Abendmahl oder Gebet zu kurz kommen? Dann kommt der ganze Segen des Evangeliums ins Rutschen und fällt nutzlos auf die Erde. So wie ihr das bei diesem dreibeinigen Tisch hier auf dem Bild seht. Darum achte darauf, dass bei dir kein Standbein zu kurz kommt. Halt an der Gemeinde fest, denn Gott hat dich in sie hineingestellt. Bleib dran an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft in kleinen und großen Kreisen, am Abendmahl und am Gebet. Und dann genieß, was Jesus alles durch dich und durch uns tut. Denn Gott wird uns segnen, wenn wir uns an die Standbeine seiner Gemeinde halten. So hat das auch die erste Gemeinde schon erlebt. Von ihr heißt es, sie wurden vom ganzen Volk geachtet und der Herr führte ihnen jeden Tag weitere Menschen hinzu. Unser Herr ist wirklich bereit, Großes an uns und durch uns zu tun. Wir müssen nur seine Lebensregeln neu für uns entdecken und im Alltag anwenden. Darum drittens, eine Lebensregel finden, die zu dir passt. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon die eine oder andere Lebensregel ausprobiert. Die Älteren unter uns sind mit dem Spruch aufgewachsen, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Sie sind dadurch zu sparsamen Menschen erzogen worden. Mancher hat zu Hause vielleicht auch immer wieder gehört, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Besonders Teenager brauchen diese Ermutigung manchmal. Und Lehrer verwenden sie gerne. Ich folge seit meiner Jugendzeit einer Lebensregel von Reinhold Niebuhr. Er schrieb, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Mit diesem Gebet bin ich immer gut gefahren und konnte viele gute Entscheidungen treffen. Auch mein Konfirmationsspruch hat mich oft geleitet und ist mir zu einer Lebensregel geworden. Er steht in Johannes 8, Vers 12 und heißt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In dem Jahr, als Gott mich berief, Theologie zu studieren, war das die Jahreslosung. Gott hat mich wunderbar ermutigt. Auch mit dem Gebet des Jabez habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Jeden Morgen vor dem Aufstehen bete ich, Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Dieses Gebet hilft mir, auf Jesus und seine Möglichkeiten zu sehen und nicht bei meinen Problemen hängen zu bleiben. So kannst auch du aus einem riesigen Pool an guten Lebensregeln auswählen. Die Bibel ist voll davon. Wichtig ist, dass du anfängst auszuprobieren, was zu dir passt und was dir wirklich weiterhilft. Welche geistlichen Übungen bringen dich näher zu deinem Gott und welche nicht? Was fällt dir leicht? Oder was musst du mal eine Weile durchhalten, um die Früchte zu ernten? Peter Scazzaro stellt in seinem Buch noch einige Lebensregeln mehr vor, als ich sie heute Morgen hier vorstellen kann. Er schreibt über Lebensregeln, die in Beziehungen helfen und bei der Arbeit nützlich sind. Er spricht auch über Lebensregeln, um vor Gott zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen und vieles andere mehr. Wichtig ist, dass du deine Lebensregeln nicht als Last empfindest. Sie soll für dich vielmehr zu einer Lebensregung werden. Sie soll dich neu zu deinem Gott hin bewegen. Darum geh ins Gebet und rede mit deinem Gott, was dir wirklich gut tut. Lass dir von ihm und vom Heiligen Geist ein Wort schenken, das dich leitet. So finde ich auch die Lebensregel von Papst Johannes dem 23. sehr eindrucksvoll. Er hat für sich 10 Gebote der Gelassenheit formuliert. Und jedes Gebot beginnt dabei mit den Worten: Nur für heute, Herr, nur für heute. Und wenn du dich noch an diesen Papst erinnerst, dann wirst du wissen, dass er sehr viel auf dieser Welt bewegt hat. Er wird in Italien immer noch der gute Papst genannt. Dieser Papst strahlte nämlich sehr viel Liebe und Güte aus. Aber vor allem war er auch wegen seines Humors und seiner Lebensweisheit beliebt. Er sagte: Jeder kann Papst werden. Das beste Beispiel bin doch wohl ich. In diesem Sinne möchte ich dich jetzt ermutigen, deine eigene Lebensregel zu finden. Was ist dir in dieser Predigt wichtig geworden? Welche Worte und Motive haben etwas bei dir zum Klingen gebracht, was Jesus schon in dich hineingelegt hat? Schreib das auf und halte dich daran fest. Und wenn du dann deine Lebensregel gefunden hast, dann fang an, sie zu leben. Denn darauf kommt es letztlich an, dass du sie als Kompass für deinen Alltag benutzt. Gott segne dich dabei. Amen.